In der heutigen Podcast-Episode haben wir die Geschäftsführerin von Logical Lemon bei uns zu Gast, und zwar Eileen Hickel. Und mit der lieben Eileen werden wir drei Punkte im Profit-Podcast besprechen. Erstens natürlich, wie man profitabel seinen YouTube-Kanal aufbauen kann. Also es wird richtig deep, ihr werdet es lieben. Dann werden wir uns anschauen, wie man den Umsatz halt durch seriöses und sinnvolles Follow-up so optimiert, dass natürlich dann mehr Profit überbleibt. Und last but not least schauen wir uns auch an, wie man die Kosten senkt. Seid ihr auf jeden Fall dabei mit Eileen Hickel. Es wird episch.
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit-Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Hallo, 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 meine Lieben, zu unserer heutigen Podcast-Episode mit Mrs. YouTube herself. Eileen Hickel, Geschäftsführerin von Logical Lemon. Eileen, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Das freut mich wirklich sehr. Gerade mit dir macht es immer besonders viel Spaß, sich auszutauschen.
Wird eine richtig coole Session. Ich freue mich mega drauf. Ich habe es ja im Vorgespräch gerade erwähnt. Ohne dich und Jonathan würde es diesen Podcast gar nicht geben. Real Talk. Also, ist ja die Wahrheit. Ihr habt mir vor 1,5 Jahren, durfte ich aber Logical Lemon beim Marketing Day in Nürnberg dabei sein, und da habe ich den Stefan Depp da kennengelernt, und daraus sind halt viele coole Dinge entstanden. Stefan wurde ja dann Teil der Mastermind nach dem Wien Event, ich wurde Kunde bei ihm, und daraus ist das ganze Podcast-Projekt entstanden. Das heißt, Real Talk, wenn es dich nicht gäbe und wenn es nicht eure coolen Events gäbe, dann würde es den Podcast gar nicht geben.
Ja, zeigt schon wieder, wie wichtig Netzwerk ist, ne? Also da bist du ja der King für, und das kannst du auch immer super ausspielen, und deswegen freue ich mich richtig, dass es diesen Podcast gibt, dass es diese Synergien gibt. Mega cool, dass das alles entstanden ist.
Yippie, danke Eileen. Falls sich irgendwer unserer Zuhörerinnen und Zuhörer denkt, Eileen Hickel, das Logical Lemon, das sagt mir was, aber was machen die nochmal genau? Wer ist die Eileen nochmal? Stell dich gerne mal vor.
Genau, ja, ich bin Eileen, Geschäftsführerin von Logical Lemon, und wir helfen Coaches, Dienstleistern und Beratern dabei, einen profitablen YouTube-Kanal aufzubauen, der im besten Fall ab den ersten Videos direkt Kunden bringt und natürlich auch ein starkes Reichweite-Potenzial hat. Wobei uns natürlich das Thema Conversion immer antreibt und im Fokus steht, weil das letzten Endes andere Unternehmen auch voranbringt.
Ja, gut. Profitable YouTube-Kanäle, also viel cooler kann es ja gar nicht sein hier im Profit-Podcast. Was macht denn einen profitablen YouTube-Kanal aus? Also ich verstehe, ich bin ja selbst auch super cooler und super intensiver Follower von euch, und ich schaue mir das ja alles an und liebe das ja. Aber was bedeutet ein profitabler YouTube-Kanal? Es geht ja gar nicht nur um Reichweite, sondern es geht wirklich um Qualität, oder wie ist das bei euch?
Ja, ganz genau. Also Reichweite ist natürlich ein wichtiger Faktor. Das darf man nicht außen vor lassen. Aber auch nicht unendliche Reichweite, sondern die Reichweite innerhalb der richtigen Zielgruppe. Bringt mir jetzt nichts, wenn sich jemand den Podcast anhört, der zum Beispiel Fitnessgeräte verkauft. So, der ist nicht unbedingt in unserer Zielgruppe, weil der hat Produkte, und wir betreuen vor allen Dingen Coaches, Dienstleister, Berater, wo erklärungsbedürftige Produkte eben hinten dranhängen. Dementsprechend Reichweite super wichtig, aber was noch viel, viel wichtiger ist, ist der richtige YouTube-Funnel. Das heißt, eine Kombination aus den Themen Reichweite, Community und Conversion. Und was die meisten richtig machen, ist überhaupt sichtbar zu sein. Ne? Das braucht es im Marketing. Was die meisten dann aber falsch machen, ist, dass sie keinen Conversion-Content reinbringen oder Conversion-Content, der viel zu sehr auf Marktschreierei und Pushy geht, sodass die Leute, wenn sie die Videos gucken, sich denken, ja, da werde ich jetzt sicherlich nicht kaufen. Weil letzten Endes sind das auch nur solche Marktschreier, die was erzählen, aber nichts erfüllen. Und deswegen ist dieser Funnel extrem wichtig von allen drei Ebenen, und dass der Conversion-Content eben nicht in Richtung Marktschreien geht, sondern über die Psychologie, also die psychologischen Effekte bei der Zielgruppe, dass die angesprochen werden, damit auch die richtige Zielgruppe targetiert werden kann.
Mega cool, super beeindruckend. Danke für den geilen Überblick. Ich fühle mich da natürlich gleich angesprochen, wenn du sagst, hey, manche haben gar keinen Conversion-Content. Ich glaube ich auch nicht, um ehrlich zu sein, auf YouTube. Was ist denn ein Conversion-Content genau?
Ja, dein Kanal hat noch nicht viel Conversion-Content, obwohl du so geile Videos in der Community-Ebene machst, dass man über das Unterbewusstsein schon immer richtig das Gefühl hat, ich will dabei sein, weil es einfach so geil aussieht. Also bei dir sind die Ebenen so ein bisschen miteinander kombiniert, dementsprechend halb so schlimm. Aber Wenn wir jetzt rein über Conversion-Content reden, dann geht es vor allen Dingen darum, was sind die Ziele, die Wünsche, die Herausforderungen der Zielgruppe, dass man die im Video so einbettet, dass im Unterbewusstsein des Zuschauers genau diese Wünsche, Ziele, Herausforderungen adressiert werden, aber gleichzeitig eben Dinge auch schon gelöst werden. Ein Beispiel ist ein sogenanntes Einwandvideo. Wir kennen das alle, wir haben jemanden am Telefon, klingt alles super geil und dann kommt ein Einwand. Und dieser Einwand, den hat wahrscheinlich nicht nur die Person am Telefon, sondern vielleicht 60% der Zielgruppe. Wenn wir diesen Einwand also öfter hören, können wir den nehmen und als Grundlage für unser Einwandvideo nehmen. Typischer Einwand bei uns ist, ich mache erstmal LinkedIn, bevor ich mit YouTube starte. Das heißt, wir können ein Video dazu machen, wie YouTube den LinkedIn-Content bewusst auch fördert und wie man LinkedIn und YouTube super gut kombinieren kann, ohne zusätzlich Zeit zu investieren. Wenn das Video rausgesendet wird in dem Moment, wo man zum Beispiel ein Erstgespräch hat und den Einwand raushört, dann ist dieser Einwand für das Beratungsgespräch im Anschluss schon geklärt, weil im Unterbewusstsein passiert etwas, wenn man das so aufzeigt. Es passiert, dass die Person denkt, hey, ich kann YouTube machen und LinkedIn und muss sogar nicht mehr Zeit aufwenden, sondern ich kann das, was ich für YouTube mache, auf LinkedIn benutzen und andersrum. Und das sind Conversion-Videos, die wirklich in die Wünsche, in die Einwände etc. der Zielgruppe eingreifen und aufzeigen, das ist eigentlich möglich und da wollt ihr hingehen.
Finde ich super spannend. Ich versuche das immer gleich in meinem Kopf in einen Actionplan und eine To-Do für mich und mein Team umzuwandeln. Das heißt, ich suche mir jetzt drei primäre Einwände raus, die halt öfter kommen. Wie zum Beispiel, ich habe nicht so viel Zeit, 3-4 Mal im Jahr zu einem Event zu kommen. Da könnte man als Einwandsbehandler sagen, ja, du musst ja eh nicht bei allen Events dabei sein, ist auch in Ordnung, wenn du zu zwei kommst und es gibt auch online die Möglichkeit, könntest vielleicht doch mal jemanden von deinem Team schicken, wenn du selbst nicht kannst oder so. Das ist ein Einwand, den ich öfter bekomme. So Mastermind, saugeil, mega cool, aber ich kann nicht 4-mal weg sein nächstes Jahr. Das könnte ich machen, das verstehe ich. Und was mir noch ein bisschen fehlt im Kopf, ist zu checken, wie gehe ich dann auf Nummer sicher, dass die richtigen Leute dieses Video sehen? Schickt ihr das quasi proaktiv im Lead Nurturing raus? Ich habe einen richtig coolen Vertriebsapparat natürlich auch aufgebaut. Ist das dann sowas, dass man quasi zwischen Setting und Closing, um die Lead-Temperatur nach oben zu bringen, ob das gibt so ein Sammelsurium an Einwandsvideos als Entscheidungshilfe, die davor vom Closing, oder geht es einfach davon aus, dass organisch die Leute durch den Funnel auf YouTube über die Videos, die Playlist, wie ihr die aufgelistet habt und so, dass die Leute das quasi selbst finden, wenn sie diesen Einwand im Vorhinein auf YouTube suchen würden?
Sowohl als auch. Also der erste Schritt, gerade wenn man einen neuen YouTube-Kanal aufbaut, ist so, dass wir den Algorithmus darauf einstimmen, dass die richtige Zielgruppe auf diesen Kanal aufmerksam wird. Und der Algorithmus von YouTube funktioniert so, dass er schaut, wer sind die Zuschauer und wie verhalten sich die Zuschauer im Video. Also schauen sie sich das Video von Anfang bis Ende an, schauen sie sich gegebenenfalls weitere Videos an. Und aufgrund dessen entscheidet der Algorithmus, wen er diese Videos als nächstes ausspielt. Das ist ähnlich wie bei Ads. Auch hier gehen wir aufs Targeting, nur dass wir es hier organisch aufbauen. Und damit das Ganze dann auch wirklich die richtige Zielgruppe erreicht, ist es natürlich der schnellere Hebel, seinem bestehenden Netzwerk, wo man einfach schon Leute sitzen hat, die Interesse gezeigt haben etc., die jeweiligen Videos auszusenden. Weil dann kann der Algorithmus viel, viel schneller verstehen, wem strahle ich das Video aus, wer kann das gerade wohl brauchen. Das ist der Weg. Wir nutzen das sehr aktiv im Vertrieb, weil wir haben ja Erstgespräche, die entstehen und meistens hört man im Erstgespräch schon den Einwand. Wir haben irgendwann alle Erstgespräche analysiert, jeglichen Einwand herausgeschrieben und zu jeglichen Einwand Videos gemacht. Und meine Vertriebler haben jetzt E-Mail-Vorlagen, wo quasi die Videos mit verlinkt sind, mit einem kurzen inhaltlichen Teil, die sie pro Einwand rausschicken können, sobald sie eben ein Gespräch, ja, ich sag mal, gebucht haben. Und damit haben wir zum einen die Person überzeugt, was wir damit aber gleichzeitig tun, ist den Algorithmus weiter anlernen. Wer ist denn die Zielgruppe? Wer muss denn solche Videos sehen, damit der Algorithmus eben wiederum versteht, wem strahle ich das Video aus? Also beidseitig einsetzbar. Für den Algorithmus selbst, als auch für den Einsatz im Vertrieb.
Hat schon seine Daseinsberechtigung, dass ihr Marktführer seid in dem Bereich. Also echt eine geile Strategie, liebe ich. Wow, das machen wir. Das mache ich wirklich. Also es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum nicht jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer, der im Online-Bereich unterwegs ist, nicht genau das machen sollte in Wirklichkeit. Also die Haupteinwände mal irgendwie dokumentieren, dann für die 3 bis 5 Haupteinwände ein Video aufnehmen, das auf YouTube hochladen und das den Leuten nach dem Erstgespräch zuschicken, die eben genau diesen Einwand haben. Also klingt so simpel, aber super, super powerful. Geil, danke fürs Teilen.
Sehr, sehr gerne. Geht übrigens auch in die
Okay.
Wunschsituation. Also wir haben ja immer mal wieder, wenn wir eine Zielgruppe haben, sehr, sehr klare Richtungen, wer da reinfällt. Also bei uns sind es Leute, die noch keinen YouTube-Kanal haben und Leute, die einen YouTube-Kanal haben, und dann unterscheiden die sich nur von der Unternehmensgröße. Wenn wir jetzt ein Interview machen mit dir zum Beispiel, wenn du mit uns zum Thema YouTube arbeiten würdest und du würdest mit uns ein gutes Ergebnis erzielen, dann könnten wir dieses Video als Grundlage wiederum für unsere E-Mails nutzen und Leuten mit ähnlichem Offer oder einer ähnlichen Unternehmensgröße dein Interview zeigen. Weil wenn du darüber berichtest, was über YouTube oder durch YouTube und die Zusammenarbeit mit uns auf deinem Kanal und natürlich dann auch in deinem Conversion-Bereich passiert ist, dann kann die Person sich direkt in dich hineinversetzen, weil die Ausgangslage sehr, sehr ähnlich ist. Das heißt, es funktioniert nicht nur für Einwände, sondern auch für Wunschsituationen, Herausforderungen oder Probleme, die eine Zielgruppe eben haben kann.
Mega gut. Und das macht ihr auch. Das heißt, in den E-Mail-Templates, die nach dem Erstgespräch rausgehen, sind auch, also es ist nicht nur Einwände, sondern auch Wunsch und Ziel. Es ist auch alles schon mit Vorlagen drinnen.
Genau, weil
Wow.
manche haben keine Einwände, ja, die sind schon relativ warm, aber die verstärken wir dann nochmal, indem wir eben sagen, hier, wir haben für dich ein Video vorbereitet, da spricht jemand, der in deiner Situation war, der jetzt ganz woanders steht, dein Ziel erreicht hat, schau dir es gerne im Vorhinein an und wenn du dann Fragen zu dem Weg hast, stell sie gerne im Beratungsgespräch.
Finde ich so cool und ich liebe dieses, wenn ich solche Interviews führen darf wie heute, das ist für mich eine Gratis-Consulting-Session bei der Eileen Hickel, da lerne ich extrem viel. Und was macht ihr mit Testimonials zum Beispiel? Packt ihr die auch in diese Einwands- und Wunsch? Packt ihr die da rein oder werden die als Case-Studies in diesen Dingen erzählt? Also Beispiel, wir haben ja den Einwand gehabt für die Mastermind, ich habe keine Zeit, ich kann nächstes Jahr nicht so oft reisen, könnte ich ja zum Beispiel sagen, ja, zum Beispiel auch whatever, Hans Huber ist ja bei uns auch in der Mastermind und der ist ja auch Familienpapa und es ist auch wirklich schwierig mit dem Reisen, aber es ist überhaupt kein Problem für ihn, weil er ist ja auch jede Woche in der Dienstagssession online dabei, das geht auch viel angenehmer und dafür das eine Event, wo er nicht dabei sein konnte in Ibiza, hat er dann seinen Geschäftsführer geschickt, beispielsweise. Würdest du so in diesen Videos quasi Case Studies namentlich erwähnen und die einblenden? Würdest du in diesen Videos, gerade im Wunschvideo zum Beispiel oder im Zielevideo, könnte man ja sogar reincutten irgendwelche Kundenstimmen, aber dann wirkt es ja sofort als Sales-Video und nicht mehr so als authentisches Ding einfach. Was sagst du dazu? Würdest du da einerseits Case Studies irgendwie reinfließen lassen und so namentlich erwähnen oder vielleicht sogar wirklich Cuts reinschneiden, also Ding, also Sequenzen reinschneiden von echten Testimonials, würdest du das machen?
Also ich würde Testimonials anders verwenden. Also man kann das zum Beispiel sehr, sehr gut vor so einem Gespräch in den Warteraum einbinden, so ein Testimonial-Supercut mit bekannten Persönlichkeiten, dass die Leute einfach schon mal sehen, da sind echte Menschen, die Kunden sind und ich kenne die sogar. Da passt das mega gut rein. Was wir auch haben, sind sogenannte Vorbereitungspages auf die Calls. Das sind dann allgemeine. Zum Beispiel haben wir ziemlich viele Leute aus dem Gesundheitsbereich. Die kriegen dann eine Seite, die ist extra für den Gesundheitsbereich zugeschnitten. Da sind dann nur Kunden von uns, die im Gesundheitsbereich unterwegs sind, mit ihren Super, also ein Supercut mit allen und dann nochmal die Einzeltestimonials. Hier würde ich Testimonials eher reinbringen. Für das Gespräch selbst, da würde ich Kundeninterviews wählen. Also die sind ein bisschen länger, die sind nicht nur 3 Minuten lang, wie so ein Testimonial üblicherweise lang ist, sondern auch mal 15, 20 Minuten. Und die Bereitschaft ist da, 15, 20 Minuten zu schauen, wenn einfach das Erstgespräch gut war und die Person grundsätzlich Lust hat, aber nur noch mal so ein bisschen den Proof haben will von einer echten Person. Und da nehmen wir dann Kundeninterviews, die wir rausschicken und sagen, guck mal, die Person spricht hier genau über den Weg, wie es vorher war. Und dann, wie es vor allen Dingen nach der Zusammenarbeit war, was die konkreten Schritte waren. Und nach unserem Gespräch bin ich mir sicher, dass das etwas ist, was für dich extrem wertvoll sein kann, weil du da einfach mal den Weg siehst oder sehen kannst, den du später auch mit uns gehen kannst.
Wow, das ist ja echt super powerful. Das heißt, jemand, das im Erstgespräch sagt, ja, es gibt ja diese wirklichen Einwände, wie ich vertraue euch nicht oder ich vertraue dem Produkt nicht oder ich vertraue mir selbst nicht und ich traue es mir nicht zu. Und wenn jemand so sagt, hey, ich weiß nicht, ich bin nicht so digital und ich bin nicht so gut vor der Kamera, whatever, ich bin einfach auf Instagram eh ganz cool unterwegs oder so, und du sagst, ja, das ist ja, danke für die Transparenz. Wir hatten einen ähnlichen Case wie zum Beispiel die Susanne Huber. Schau dir die mal an und das schickt ihr dann per E-Mail zu und dann schauen sie sich das an, so ganz authentisch, nicht so, weißt du, die meisten Testimonials, du sagst 3 Minuten, 3 Minuten ist eh schon gut. Wir haben ja viele Testimonials, ich habe heute eins aufgenommen, 45 Sekunden und das ist ja in Wirklichkeit eh nur salesy irgendwie, das wird so, ja, er oder sie ist super und ich bin der Patrick und ich bestätige, dass er oder sie super ist. Aber bei so einem Kundeninterview, so 15 Minuten, 20 Minuten, da kommen halt auch einfach wirklich so Sachen raus wie, ja, es ist nicht immer alles von A nach B, so eine gerade Linie gewesen, sondern es war schon ein bisschen Zickzack. Aber im Endeffekt stehe ich jetzt deutlich woanders als vor der Zusammenarbeit mit Logical Lemon. Ich kriege jetzt jede Woche automatisiert und organisch Kundenanfragen, hatte ich davor nicht. Und das ist schon cool. Also ist eine sehr, sehr, sehr geile Idee. Werde ich mir auch aufschreiben als To-Do.
Sehr gut. Ja, das ist also gerade bei dir extrem powerful, weil bei dir sind ja so verschiedene Vorteile. Also nicht nur, dass man eine Woche oder anderthalb Wochen mit anderen Unternehmern zusammenkommt, sondern in den Gesprächen entstehen Sachen. Meistens kriegt man seine Kinder gut integriert. Die Frau ist am Ende auch happy, weil man happy zurückkommt. Also da gibt es ja so, so viele Vorteile, die man in so einem 45-Sekunden-Testimonial oder auch in einem 3-Minuten-Testimonial gar nicht unterbekommt.
Mega gut. Meine Liebe, ich habe eine ganz untypische Frage, aber ich glaube, ich bin gespannt, wie du sie beantwortest. Du als YouTube-Expertin, meine Liebe, wie würdest du dieses Videoformat, wie würdest du unser heutiges Interview, was ja natürlich als Podcast hochgeladen wird, ist eh klar, aber halt auch auf YouTube geht, was würdest du da vielleicht anders machen? Ich meine, mit den bisherigen 15 Minuten zum Beispiel, hättest du vielleicht am Anfang irgendwie ein paar Bold Statements reingepackt? Hättest du das vielleicht irgendwie von Anfang an anders strukturiert? Weil im Prinzip ist es ja eine Consulting-Session für mich gerade, in der ich sehr viel lerne über YouTube, wie ich mein Business anwenden kann. Aber wie hättest du, wenn du jetzt einfach Meta-Ebene, die ersten 15, 16, 17 Minuten, was hättest du vielleicht konkret an dem Interview schon anders gemacht? Oder wenn die Rollen geswitcht wären und ich für euren Podcast, wenn du mich interviewen würdest, was hättest du konkret anders gemacht?
Also es ist grundsätzlich so, dass es so eine Fehlerliste gibt, die man auf YouTube machen kann. Ein Podcast ist so einzustufen, dass in der Community-Ebene, weil Leute, die dich noch nicht kennen, sind nicht unbedingt bereit, ein 20-Minuten-Interview sich mit irgendeiner random Person anzuschauen. Also man muss dich irgendwo schon kennen, man muss dein Podcast-Format schon kennen, wenn man sagt, okay, Eileen Hickel, die könnte jetzt interessant sein. Also eher in der Community-Ebene als in der Reichweite oder in der Conversion-Ebene. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, dir Kräuter hier sitzen hättest, dann wäre das natürlich ein Übergang von Community zu Reichweite, weil Dirk einfach schon eine gewisse Reichweite mitbringt. Was du konkret anders machen kannst, ist eigentlich gar nicht jetzt im Aufbau von dem, was wir schon gemacht haben. Aber ganz, ganz wichtig sind immer die ersten Videosekunden. Also die ersten 15 bis 20 Sekunden, die Hook, das ist so das Allerwichtigste im Video, weil die entscheiden, ob jemand sich das von Anfang bis Ende anschaut oder ob jemand sagt, okay, ich gehe. Weil wenn ich jetzt erstmal mir anhören muss, wie jemand begrüßt wird und wie er seine Hero-Story erzählt etc., dann habe ich da schon keinen Bock mehr drauf. Das heißt, das macht man bei einem Podcast oft am Ende. Ich nehme an, dass der Stefan dir das auch immer aufgibt. Hör dir den Podcast an und dann nimmst du am Ende nochmal eine Hook auf, weil dann weißt du auch, was im Podcast passiert ist. Dementsprechend nehme ich an, das kommt noch. Deswegen sage ich dazu erstmal gar nicht, dass da was falsch gelaufen ist oder sonst was, weil ich nehme an, dass das noch passieren wird. Und wenn die ersten 15 bis 20 Videosekunden gut sind, dann ist es Nicht ganz egal, wie du das Interview aufbaust, aber fast egal, weil die Person ist schon drin. Die hat da Bock drauf. Natürlich sollte eine gewisse Spannungskurve kommen. Wenn wir jetzt anfangen, uns vorzustellen, wie wir es hier gemacht haben, dann kann es sein, dass die Leute sagen, okay, jetzt wird das doch wieder eine Pitch-Veranstaltung, ich hau ab. Wenn du aber erstmal ein bisschen Thema reinbringst, ein bisschen Gold Nuggets reinbringst, dann und am Ende Richtung Vorstellung gehst, dann hat die Person schon richtig viel von der anderen Person gehört. Also in dem Fall von mir oder auch von dir. Und kann dann sagen, okay, jetzt interessiert mich aber auch wirklich, wer ist die Person, wozu, wie ist sie dazu gekommen, was sie macht. Aber erstmal will eine Person mit einem Video immer was für sich lernen und nicht Leute kennenlernen. Und deswegen die Vorstellung deines Gegenübers kannst du quasi Richtung Ende machen, weil dann hören die Leute noch eher zu und haben sogar wirklich, warten nur noch darauf kennenzulernen, mit wem du eigentlich gerade dort sprichst. Genau.
Das ist gut. Da würde ich gern kurz einhaken, weil das mache ich halt falsch in allen Podcasts, die ich bisher gemacht habe. Also ich starte immer, also ich mache schon natürlich genau wie du sagst, ich mache das, also ich höre mir immer, also ich mache immer den ganzen Podcast und dann verabschieden wir uns und dann nehme ich noch die Intro auf. Und das finde ich auch genau richtig vom Workflow, weil ich kann ja nicht davor wissen, was in den nächsten Minuten passieren wird und was am geilsten war. Das heißt, das packe ich nochmal direkt auch mit der Energy direkt aus dem Podcast raus. Wir legen auf, du bist aus dem Raum, dann verabschiedest dich und dann mache ich nochmal eine Intro. Das mache ich eh. Aber was ich falsch mache, ist, ich mache halt dann immer die Extend, also ich feiere meinen Gegenüber gerade am Anfang vom Podcast und manchmal, also bei uns war es ja eh, weil du eine sehr liebevoll bescheidene Unternehmerin bist, die eigentlich die krassesten Dinge schon erreicht hat. Auch jetzt wieder Dirk Kräuter, wenn Dirk Kräuter da wäre, ist es Reichweite. Wenn Nalin da ist, ist es nicht Reichweite. Aber wenn Nalin da ist, ist es auch Reichweite. Darf man auch mal so gesagt haben. Aber ich bin du hast jetzt da nicht richtig weit ausgeholt, hättest ja auch 5 Minuten über dich reden können. Und das machen andere Podcast-Teilnehmer schon teilweise bei mir. Das heißt, aber würdest du dann am Anfang gar nicht sagen, würdest du nicht mehr sagen, hey, Aline ist die so und so und du machst so und so? Das würdest du einfach nur ganz ans Ende packen oder würdest du ein bisschen am Anfang und am Ende dann mehr machen?
In einem Satz kannst du es zusammenfassen. Also es ist auch das, was ich dann gemacht habe, als du mich gefragt hast. Ich würde die Frage am Anfang einfach ein bisschen anpassen in Richtung, stell dich gerne in einem Satz mal ganz kurz dem Zuschauer hier oder den Zuhörer vor. Weil dann vermeidest du, dass jemand 5 Minuten sich vorstellt und du bringst eine Person dazu, einen Pitch auszusprechen. Weil eigentlich war meine Vorstellung, wir helfen Coaches, Dienstleistern und Beratern, direkt die Zielgruppe, alle anderen schließe ich damit schon auf, dabei einen profitablen YouTube-Kanal aufzubauen. Profitabler YouTube-Kanal klingt für alle erstmal ziemlich geil. Und der zusätzlich ein starkes Reichweitepotenzial hat, weil viele eben immer noch der Meinung sind, Reichweite ist alles. Damit habe ich sowohl die Leute, die schon wissen, dass YouTube extrem gut funktioniert zur Kundengewinnung abgeholt, aber auch die Leute, die noch daran denken, dass quasi Reichweite alles ist, und habe damit eigentlich schon einen indirekten Pitch gesetzt auf der marketingpsychologischen Ebene. Ohne dass das jetzt direkt jemand mitbekommen hätte, würde ich es jetzt hier nicht erklären. Dazu zwingst du die Leute dann, das für sich einmal in einem Satz runterzusprechen. Und ich kann dir sagen, 90% werden scheitern, weil 90% der Leute sich noch nicht dazu Gedanken gemacht haben, wie verpacke ich denn mein Angebot in einem Satz.
Also ich würde dir gerne mal ein Kompliment aussprechen. Du bist für mich die Königin, die Queen des Sog-Marketings oder des Pull-Marketings. Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen in deiner Intro, dass das ein komplett durchgedachtes Offer-Ding ist. Jetzt im Nachhinein betrachtet, makes a lot of sense. Aber wenn du es machst, Aline, es wirkt so natürlich, so wie wenn mich irgendwer fragen würde, hey, was machst du, Patrick? Ja, ich habe eine Community, Mastermind, machen Events. Aber bei dir ist das viel mehr schon psychologisch aufgebaut und es wirkt zero wie ein Pitch. Zero. Weil es gibt andere, die sagen das dann, ja, wir helfen Coaches, Trainer, wer bist du, Franz? Ja, ich helfe Coaches, Trainer, Beratern dabei, den Umsatz zu verdreifachen. Es klingt eher, what the fuck?
Klingt anders, ja.
Ja, aber dir klingt das so natürlich, bei dir klingt das so smooth, also richtig stark.
Ja, und so sind all unsere Conversion-Video-Formate aufgebaut. Also man merkt in dem Video nicht, dass es ein Conversion-Video ist, weil das ist ja immer die Angst. Ich habe Angst, Marktschreier zu sein. Ich habe Angst, dass alles irgendwie nach Sales-Mundgeruch riecht. So. Deswegen lasse ich das mit dem Pitchen weg. Und der Call to Action, den lasse ich am besten auch weg. Wenn man das aber eben über die psychologische Ebene fährt, und ich meine, das kann jeder, der sich mit Marketing beschäftigt hat und sich ein bisschen intensiver mit seiner Zielgruppe beschäftigt, dann wirken diese Videos überhaupt nicht, als würden sie verkaufen. Sie machen es aber, weil man eben über den psychologischen Aspekt genau die Punkte anspricht, die die Zielgruppe gerade hören möchte oder auch mal nicht hören möchte und damit Triggerpunkte ja, trifft, um sich zu melden.
Und das ganz ohne Sales-Mundgeruch.
Ganz ohne Sales und Co.
Richtig cool. Wow, meine Liebe. Ich habe schon so viel lernen können. Du bist ja nicht nur eine YouTube-Expertin, du bist ja auch die Geschäftsführerin von Logical Lemon. Lass uns vielleicht gerne mal auf unternehmerische Ebene gehen und das ganze Thema Profitoptimierung, EBITDA-Maximizing kurz mal besprechen. Was sind denn in den letzten 2, 3 Jährchen so die 2, 3 Hebel, Stellschrauben gewesen, die ihr bei Logical Lemon irgendwie, also ich weiß ja zum Beispiel, ihr habt einen sehr guten Vertrieb aufgebaut, den du ja auch geleitet hast oder immer noch leitest, glaube ich. Und das ist halt natürlich für Profit gut, weil was ist Profit? Profit ist Umsatz minus Kosten, at the end of the day, X minus Y. Und man kann ja dann den zwei großen Hebeln ansetzen. Mich würde eigentlich beides interessieren, um ehrlich zu sein. Einerseits, wie ihr X nach oben bekommt und dann gerne auch, wie wir Y nach unten bekommen. Also Umsatz nach oben, zum Beispiel über Vertrieb und natürlich, das ist halt so geil bei euch. Weißt du, practice what you preach. Ihr macht halt coolen YouTube-Content, ihr habt einen profitablen YouTube-Kanal, wo die Leute dann konvertieren und das bei euch lernen wollen. Das ist so wie bei mir damals vor gefühlt schon 10 Jahren, wo ich einfach Facebook-Ads geschalten habe, auf ein Webinar über Facebook-Ads. In dem Webinar habe ich einen Facebook-Ads-Kurs verkauft, dann habe ich Retargeting über Facebook-Ads gemacht und dann habe ich dir Facebook-Knowledge verkauft. Was war so ein kohärentes Ding. Und ihr macht halt YouTube-Content, verkauft dadurch, generiert dadurch Leads, verkauft ein YouTube-Mentoring. Aber hol uns da vielleicht mal ab, Thema Umsatz, X, was sind da so die Hebel gewesen, wie ihr das quasi maximiert habt?
Also unser Logo, man sieht es hier, glaube ich, da, ist ja so, dass mehrere Zahnräder ineinander greifen, damit das Ganze funktioniert. Und Marketing ist eine der meiner Meinung nach zwei wichtigsten Faktoren. Also das Marketing muss stimmen, sonst kommen natürlich keine Leads rein. Auf der anderen Seite steht der Vertrieb. Und das war auch das, was uns extrem gehebelt hat. Und warum bei mir der Fokus in den letzten 1,5 Jahren eigentlich fast ausschließlich auf dem Vertrieb lag. Und zwar haben wir im Vertrieb ein System aufgebaut, was dafür sorgt, dass wir nicht nur Leads die ganze Zeit reinbekommen, sondern dass wir Leads vor allen Dingen auch mal ja, zu Kunden machen. Hier lag ganz, ganz viel Potenzial rum, was nicht genutzt wurde, aufgrund eines riesigen Denkfehlers. Und dieser Denkfehler, den haben extrem viele. Sie denken immer, wir brauchen neue Leads. Immer. Und das, was ich zuallererst gemacht habe im Unternehmen, war, die Leads, die schon da waren, einfach nochmal anzugehen. Es lagen, ich glaube, es waren damals knapp 18.000 Leads rum. Und der Vertrieb hat gemeckert, wir haben zu wenig Leads. Und das nur, weil diese 18.000 Leads wurden natürlich schon mal angerufen und die haben auch natürlich schon mal irgendwas von uns erhalten, ob es jetzt ein Report war, ob es ein Anruf war. Aber die wurden dann liegen gelassen. Und das meiste Geld liegt nicht in neuen Leads, die reinkommen, sondern in Leads, die schon da sind. Weil vielleicht haben wir mit ihnen telefoniert, als sie gerade kein YouTube gebraucht haben oder als sie gerade, weiß ich nicht, den Fokus auf was anderes gelegt haben. Aber das heißt nicht, dass sie in 1, 2 Monaten nicht jetzt doch YouTube brauchen würden. Das heißt, ein riesiger Hebel ist also das bestehende Netzwerk, die bestehenden Leads einfach im Follow-up-Prozess regelmäßig anzurufen. Damit konnten wir, das war quasi das Einzige, was ich gemacht habe im Vertrieb, bestehende Leads nochmal anzurufen, um den Umsatz reinzuholen. Also wir haben nur aus unserem bestehenden Netzwerk ohne zusätzliche Marketingaktivitäten unseren Gesamtumsatz über ein Jahr lang gemacht, bis ich herausgefunden habe, was sind Skripte fürs Opening, also den Erstkontakt, was sind Skripte für die Erstgespräche, wie baue ich ein Verkaufsgespräch auf, was sind so die Hebel zwischendrin, was sende ich raus, welche Prozesse etabliere ich etc., bis ich das herausgefunden habe, war es nur das bestehende Netzwerk. Als ich das herausgefunden habe, wusste ich, jetzt kann ich einstellen, weil jetzt weiß ich ganz genau, wie es funktioniert, ich habe es erlebt, ich weiß genau, worauf springt wer an. Und jetzt muss ich Mitarbeiter finden, um das Ganze zu skalieren. Und aber erst eben als Skripte da waren, als Prozesse da waren, als die Abläufe klar waren. Da konnten dann Mitarbeiter reinkommen, die weiterhin erstmal in dem bestehenden Netzwerk gearbeitet haben. Und als die Zeit da war, konnte ich eben auch wieder ins Marketing mit übergehen und konnte da dafür sorgen, dass wir auch neue Leads bekommen. Sodass jetzt wieder ein Mix aus neuen und eben bestehenden Netzwerk entsteht. Die Verteilung ist tatsächlich auch ungefähr 50-50 aus schon vorhandenem Netzwerk und neu hinzukommenden Netzwerk, wo unser Umsatz rausgeneriert wird. Das war so eine riesige Erkenntnis, die eigentlich klar ist, wenn man sie jetzt so hört, aber die halt viele immer ja, als Problem betiteln, warum sie dann wieder einen neuen Leadmagneten bauen oder einen neuen Anbieter hinzuholen. Das ist so ein bisschen die Problematik und das ist so der größte Hebel, den ich fast mitgeben wollen würde, weil viele einfach ja, immer denken neu, 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 obwohl alt einfach schon Beständigkeit hat.
Mega krass. Das heißt sogar selbst heute, wo ihr wirklich extrem viele neue Leads generiert, habt ihr immer noch ca. 50% über quasi Bestandsleads, die rumliegen in der Datenbank.
Ja.
Wow, krass.
Ja. Ja, das ist, also ich meine, wir lernen ja auch dazu. Alles, was wir entwickeln, ist von uns erstmal selbst ausgetestet. Das, was ich eben beschrieben habe, diese Conversion-Videos, die haben wir jetzt in einem neuen Programm. Das ist YouTube Sales Letter Programm. Und das bedeutet, wir erstellen einmalig die Videos mit unseren Kunden und die Kunden setzen diese Videos aktiv im Vertrieb ein. Also dieses Raussenden, das haben wir erst selbst entwickelt und dann für unsere Kunden zur Verfügung gestellt. Das heißt, es war natürlich für uns auch ein riesiger Hebel, das bestehende Netzwerk mit Videos, weil die bauen Vertrauen auf, besser als jedes Telefonat oder ähnliches, zu versehen und daraus dann eben Kunden zu generieren. Und das machen wir immer noch über das bestehende Netzwerk.
Richtig stark. Und auch der Name ist geil. Keine Wir-Sales mehr, Video-Sales-Letter, sondern YSLs oder USLs. Also super cool, geil.
Ja. Ja, das war auf jeden Fall ein riesiger Hebel und Selbstmachen. Also Selbstmachen ist für mich immer das, was ich Kunden als allererstes sage. Konsistenz ist langweilig, aber Konsistenz ist notwendig. Viele Leute denken immer, ich brauche etwas Neues. Ich möchte was Neues entwickeln. Neuer Leadmagnet, neuer Funnel, neue Ads, neue, weiß ich nicht, LinkedIn-Texte. Aber man muss einfach mal das machen, was schon da ist und vor allen Dingen selbst machen. Viele sagen, ich habe keinen Bock auf Sales, ich gebe es ab.
Mega. Vielen, vielen Dank, liebe Aline. Das waren ja schon richtig krasse Insights zum Thema X, also das, den Umsatz hebeln. Lass uns gerne noch über Y quatschen, also über die Kosten eventuell natürlich auch noch senken könnten. Ich weiß, ihr habt auch viele Mitarbeiter, ihr habt auch Thema Ads, Thema Prozesse, Thema Software. Da gibt es ja richtig viele Dinge natürlich auch, die in so einem krassen Business wie bei euch an Kosten anfallen. Was habt ihr denn da gemacht die letzten 2-3 Jahre, wo du sagst, hey, das war sicher der ein oder andere Hebel, der auch anderen Unternehmern oder Unternehmerinnen helfen könnte, profitabler zu werden?
Ja, also das, was ich ganz zu Beginn gemacht habe in Richtung Mitarbeiter, ist mich tatsächlich 6 Monate und 6 Monate, weil ich noch keine Ahnung von Business hatte, also 6 Monate sind nicht die Voraussetzung, das war jetzt mein Weg, bis 6 Monate lang hinter jeden Mitarbeiter gesetzt und habe tatsächlich geschaut, was macht der? Und bringt er dem Unternehmen gerade überhaupt irgendetwas? Und das klingt immer so hart, weil man ist als Unternehmer immer in so einer Verfassung, wenn wir Mitarbeiter haben und die machen ihren Job, dann sind die schon wichtig. Aber es ist manchmal leider so, dass Mitarbeiter einen Job ausüben, der, wenn man sich das mal von außen anschaut, dem Unternehmen weder Neukunden bringt, noch die Bestandskunden voranbringt oder sonst irgendetwas, der aber immer noch da ist, weil damals hat das ja mal funktioniert. Und tatsächlich gab es 2, 3 Mitarbeiter, die den ganzen Tag einen Job gemacht haben, der sie zum einen nicht erfüllt hat, weil er einfach langweilig war und zum anderen dem Unternehmen gar nichts gebracht hat. Und was ich dann gemacht habe, ist mit den Mitarbeitern Gespräche zu führen und zu fragen, erfüllt dich das Ganze noch oder was sind denn die Stärken oder die Dinge, die du machen möchtest? Und dann hat sich herausgestellt, dass die Person ganz andere Stärken hat. Und was ich dann gemacht habe, ist die Person zu nehmen, mit anderen Unternehmern zu sprechen und zu gucken, wo passen denn ihre Stärken rein? Weil bei uns passen sie nicht mehr. Ich will die Mitarbeiterin natürlich auch nicht ausschmeißen, weil das niemand entdeckt hat. Aber ich habe einfach meine Mitarbeiterin, die immer einen guten Job gemacht hat, zuverlässig war, an einen Unternehmer gegeben, der genau für diese Stelle und für ihre Stärken etwas suchte. habe meine Mitarbeiterkosten reduziert, habe meinen Mitarbeiter dadurch nicht vergrault, sondern habe eben dafür gesorgt, dass er woanders super gut unterkommt und damit natürlich Kosten reduziert. Das, ja, also wenn man Mitarbeiter hat, die man eh loswerden möchte, kann man natürlich auch sich den Extra-Einsatz sparen. Aber wenn man eben sagt, oh Gott, aber die sind mir super wichtig, dann kann man diese Schiene fahren, weil ein Netzwerk haben wir alle. Und es wird immer Leute geben, die gute Mitarbeiter brauchen. Und wenn da jemand ist, der zuverlässig ist, kriegt man den immer unter. Das hat uns enorm viel Geld eingespart, weil das ungefähr mit 50% der Belegschaft passiert ist.
Wow,
Also
krass. Wow.
Da erstmal ordentlich runter zu reduzieren. Ja, und der zweite Schritt ist dann natürlich mit der Entwicklung von KI, ist natürlich auch vieles auf Automatisierungs-, Prozessierungsebene besser geworden, einfacher geworden. Und ich habe natürlich viele Prozesse, zum Beispiel im Backoffice, das gesamte Rechnungsversand, Mahnungsversand etc. ausgelagert in Form von Automatisierungen, habe das gebaut, sodass es nicht mehr notwendig ist, dass eine Person da Vollzeit drüber schaut. Konnte damit Mitarbeiterkosten senken, habe dasselbe natürlich auch in allen Bereichen außer dem Fulfillment gemacht. Also das Fulfillment kriegt Unterstützung durch KI, ganz ohne Frage. Ne? Das sollen sie auch nutzen, um da schneller und effektiver zu werden. Aber konnte das im Backoffice machen, konnte das natürlich dann auch in der gesamten Verwaltung von E-Mails, von unserem gesamten Google Drive etc. anwenden, in unserem Mitgliederbereich. Das Einzige, wo ich mich immer noch vor wäre, ist eigentlich in der Behandlung mit Kunden, dass ich da irgendetwas automatisiere, weil ich finde, da hebt man noch immer ab, wenn man eben KI nicht so stark mit einbindet.
Absolut. Mega, mega cool. Also macht ja mega Sinn, einerseits Mitarbeiter nochmal zu evaluieren, ob sie dem Unternehmen gerade was bringen und dann den herzlichen Weg zu gehen, sich nicht einfach auf die Straße zu setzen, sondern quasi woanders gut unterzubringen und dann die KI in vielen Bereichen einzusetzen, außer jetzt ganz klar in der Kundenbetreuung, wobei ich hier einen Use Case sehe, der interessant sein wird in Zukunft, aber meines Erachtens noch nicht so toll funktioniert, und zwar den 24/7 Support Bot, der alles weiß und alles kann. Wir haben ja auch den Patrizio gebaut und so.
Finde ich so toll.
Der ist sympathisch, der ist ein lieber Kerl, aber ich schaue ja auch im Backend, wir haben das über Wasenger aufgesetzt, ich schaue ja auch im Backend, wie oft der angeschrieben wird, und es ist überschaubar. Also er ist ein toller Kerl, er hat auch die ganze Info, der weiß eigentlich alles, was ich weiß, orgamäßig. Also jetzt strategisch ist das schon nochmal eine andere Sache, aber so zum nächsten Event in Barcelona, der weiß schon, in welchem Hotel man da jetzt buchen kann und wie man und welcher Dresscode ist und wann man am besten anreist und abreist, das weiß der schon alles, aber trotzdem wird der nicht so oft gefragt, wie vielleicht doch nochmal der Anibal oder doch nochmal der Säcke oder wird doch nochmal in der Gruppe gepostet oder wird doch nochmal der Patrick gefragt, wie jetzt dann doch der Dresscode ist, obwohl es eh keinen Dresscode gibt für uns, aber genau, das ist ein Use Case, den ich vielleicht, weil es halt ein realer Mehrwert ist, weil wenn ich jetzt am Samstag 2 Uhr morgens mir nochmal Gedanken mache, was ich jetzt anziehen soll in Barcelona, dann muss ich, und da möchte ich irgendwie jetzt einfach eine Antwort haben auf eine Frage, das sehe ich in dieser Support 24/7 Chatbot-Situation, dass ich einen Use Case, der einfach eine bessere Experience sein kann, weil die Antwort schneller kommt, aber noch nicht so genutzt wird. Aber ja, wie siehst denn du das?
Ja, also ich find ihn super. Also ich habe da letztens auch erst entdeckt, dass man ja wirklich in eurem internen Profil quasi, also da, wo man auch die anderen Masterminder findet, viel mehr Informationen über sich und sein Offer etc. preisgeben kann und auch über andere erfahren kann, weil er mir geschrieben hat. Also super spannend. Also ich finde den super. Ich glaube, um dir einen Tipp zu geben an der Stelle, wenn du oder der Säcke oder wer auch immer aus deinem Team den einfach ab und an erwähnen würden und sagen würden, der hat die Information, dann würde das auch viel, viel intensiver genutzt werden. Also absolut, weil also das manchmal denke ich mir, okay, jetzt schreibt er mir und jetzt muss ich antworten. Und dann habe ich aber eben nur deshalb gesehen, dass ich viel mehr Informationen auch über mich preisgeben kann und habe das dann tatsächlich mit ihm auch da in ich glaube, Airtable sitzt dahinter, hinzugefügt. Ja, finde ich super. Nutze ich aktuell nur intern. Also bei mir ist ja, ich habe den Jonathan als Geschäftsführer, der fällt gerade gesundheitlich aus, seit einem geräumten geraumen Zeit. Und ich habe einen Jonathan-Bot für mich gebaut, weil ich natürlich jetzt all seine Aufgaben auch übernehme. Und da gehört vor allen Dingen strategischer Aufbau des YouTube-Kanals etc. dazu. Für verschiedene Cases habe ich zuvor nicht gemacht. Er hat aber, Gott sei Dank, die ganze Zeit, in denen er strategische Meetings gemacht hat, das Video mitlaufen lassen. Ich habe jetzt aus über 170 Meetings, über 400 Stunden Videomaterial die Transkripte gezogen, das in einem Bot gebaut, dann geclustert, welche Kunden wir haben und kann jetzt mit 3 Fragen, die mir der Kunde beantwortet, auf diesen Bot zugreifen und der Bot spuckt mir quasi die Strategie aus, die Jonathan an den Kunden ausgeben würde. Ich sehe also ganz genau, aus welchem Meeting zieht er sich das, was ist die Empfehlung, warum sieht er da die Parallele zu dem anderen Case und kann dann in die Strategie-Meetings extrem vorbereitet gehen und quasi genau das sagen, was Jonathan sagen würde. Da, also ich nutze es mehr intern als extern, aber da funktioniert es auch schon hervorragend.
Das ist ja mega krass. Also du bist ja auch auf der Bühne jetzt bei unserem nächsten Event. Vielleicht magst du kannst ja entscheiden, was du machst, aber vielleicht den Bot so nochmal einzubringen, das ist ja richtig geil. Also richtig cool gemacht.
Darum geht's. Ich habe es gestern deinem Mitarbeiter schon geschickt, die Präsentation dazu. Genau das werde ich vorstellen, weil es für mich, also ich habe quasi in 9 Tagen, in 2 Wochen 9 Jahre Business-Wissen aufnehmen müssen, irgendwie. Hab dann gedacht, okay, wie mache ich das jetzt, ohne dass die Firma jetzt gerade ohne das Gesicht Jonathan existiert, und habe diesen Bot gebaut und es hat sich nichts verändert. Umsätze gleich, Bestandskunden, alle glücklich und Jonathan kann gerade halt einfach nicht agieren, aber die Firma läuft exakt so weiter. Und ich denke, also es spricht ja zum einen für KI, aber zum anderen auch für nimm dich einfach auf in allem, was du tust. Und das ist auch die Message, die ich dann bei dir auf der Bühne verbreiten möchte.
Mega geil. Also richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und vielleicht ein KI-Ding noch zum Abschluss. Der Helmut Vorarbeiter, der wird ja bei uns die Opening Speeches halten. Und einer seiner Messages ist, wir im Bereich KI, wir verlaufen uns, viele von uns, gerade in eine Richtung, die nicht unbedingt so der Heilsbringer ist. Und zwar, dass wir alle auf das General Knowledge, auf das General Wording der KI zugreifen, sondern was viel sinnvoller wäre, ist, dass wir genau das machen, was du gerade gesagt hast, Aline, dass wir uns, wir nennen das, glaube ich, Disziplin oder in seiner eigenen Disziplin das Mastery einfach erlangen und das mit dem seine eigene, die KI anfüttern und da quasi Domain, sondern das Domain-Expertise in seinem eigenen Domain, dass man da einfach ein krasses Wissenssilo aufbaut, auf das jetzt nicht, also jetzt kein GPT, auf den jeder zugreifen kann, das ist dein eigenes Asset, das du aufgebaut hast und darum wird es gehen. Darum die das in den nächsten 2 bis 3 Jahren gecheckt haben, dass es eben nicht darum geht, okay, ich kann jetzt mit Claude, ohne irgendwas von meinem eigenen Expert-Knowledge reingebracht zu haben, jetzt macht mir Claude Code, macht mir eine Landingpage. Ja, das ist toll, das ja, passt. Toll. Das ist toll, aber das, was du und was ihr macht, das ist halt das Besondere, dieses Domain-Knowledge, das eigene, was wirklich einen virtuellen Jonathan aufzubauen, das ist ja richtig krass, also congrats, I like it.
Ja, das war viel Arbeit, aber ich sehe einfach, wie es sich auszahlt und wie die Kunden vorankommen. Und das ist halt wirklich gefühlt, also ich chatte auch mit dem, ich frage den auch, wie es ihm geht. Es antwortet wie Jonathan, so dementsprechend super, super wirkungsvoll. Und auch einfach, wenn ich eine private Challenge habe, das hat ja jetzt das Denkmuster von Jonathan. Und damals, wenn ich irgendwas in privater Sache habe, ich liebe ja sein rationales Dasein, dann frage ich diesen Bot auch, wie würde Jonathan mir jetzt antworten? Und dadurch, dass es durch die Strategie-Meetings dieses rationale Denken gelernt hat, kann mir das halt darauf antworten. Also kann ich den Helmut nur bestärken. Ich werde dann im Publikum sitzen und jubeln für diese Aussage.
Mega krass. Eine letzte Detailfrage habe ich noch, wenn ich darf. Ja. Ist das über GPT, über OpenAI ist das? Oder wie ist über Claude, über Gemini? Wie habt ihr das abgebildet?
Verschiedene Sachen. Also ich habe die Wissensdatenbank, die habe ich in einer Datenbank gespeichert, in dem Fall Notion. Und gebaut habe ich den Bot dann über Claude, der auf Notion zugreift. Und Ausgaben passieren dann über Telegram. als Chatbot. Also ein paar Sachen miteinander verknüpft, aber ich wollte, dass es sich reell anfühlt. Also ich hätte wahrscheinlich auch einfach in Claude gehen können und mir da die Aufgaben, Aussagen ausspucken können, aber ich konnte in Telegram eben auch noch das Profilbild von Jonathan einstellen, sodass das halt wirklich wirkt, als würde mir Jonathan antworten. Ob das jetzt unbedingt notwendig war, ist die eine Frage, aber für mich auf jeden Fall super.
Ich finde es mega geil. Also Eileen, ich bin mir sicher, wenn wir in einem Jahr nochmal so einen Podcast aufnehmen dürfen gemeinsam, bist auch du davon überzeugt, dass das ein Reichweiten-Video wird und kein Community-Video. Also ich ziehe meinen Hut vor dir. Du bist so eine krasse Frau, so eine krasse Unternehmerin. Also vielen, vielen Dank. Danke fürs Teilen.
Danke für die Einladung. Ist wirklich immer schön mit dir.
Kann ich nur zurückgeben. Alles Liebe.